die Anfänge waren ja wirklich teilweise schon komisch, wenn es nicht so ernst gewesen wäre. Wir haben das dann natürlich auch alles relativ schnell sehr ernst genommen, weil uns auch klar war, dass das kein Spiel ist oder dass es sich nicht einfach von alleine löst, dieses Problem, ja.
Es ist kein schönes Gefühl, das muss ich schon sagen. Und es ist auch bedrückend und es ist mir schon auf die Psyche gegangen, ich muss es schon sagen. Also ich war dann teilweise schon hier innen gesessen in der Wohnung und habe vor mich hingeheult und dachte, das kann doch nicht sein. Warum ist man so machtlos? Was hast du eigentlich getan, dass dir sowas widerfährt?
Ich habe es einfach unterschätzt, die Gefahr, dass man seine Wohnung verliert. Und dann fing das so an und wird schon nicht so schlimm werden.
Mir war klar, dass wir alle verlieren werden. Wir können das eigentlich nicht aushalten. Dass es dann so schlimm wird und dass es einen so belastet, das war mir nicht klar. Dass man eigentlich fassungslos ist, dass das Gesetz sowas zulässt und dass man eigentlich wirklich hilflos ist.
2 Jahre werden wir kämpfen. Kämpfen für unser Zuhause. 2 Jahre, in denen viele Nerven kaputt gehen. 2 Jahre, in denen wir abends nicht einfach mehr heimkommen und die Tür zumachen können. 2 Jahre, in denen wir ständig Briefe und E-Mails schreiben, hunderte Seiten, ganze Aktenordner voll, penibel über alles Protokoll führen, ständig Rücksprache halten. 2 Jahre, in denen wir keinen Fehler machen dürfen. 2 Jahre, in denen wir kurz vor einem Nervenzusammenbruch stehen. Das ist die Radio-Doku mit dem ersten Teil der Serie Der Kampf um meine Wohnung. Ich bin Miriam Garufo. Und das ist meine persönliche Geschichte. Ein Tagebuch des ganz realen Immobilienwahnsinns, könnte man sagen. Um alle Beteiligten zu schützen, habe ich einige Namen verändert und Details unkenntlich gemacht. Die Geschichte beginnt mit meinen Vermietern, eine Erbengemeinschaft. 2 ältere Damen und ein älterer Herr, sehr nett. Ein paar unserer Nachbarn wohnen schon seit über 40 Jahren hier. Mein Mann und ich mit unseren knapp 12 Jahren im Haus sowie ein junges Paar im 1. Stock sind da schon die Küken. Wir leben im 4. und obersten Stockwerk in einer schönen, hellen Altbauwohnung mitten in München. Ich radel jeden Tag zur Arbeit, das Funkhaus ist nicht weit weg. Und abends treffen wir uns, mein Mann und ich, mit unseren Freunden um die Ecke ein Bierchen trinken. Ich habe immer gedacht, alles bleibt für immer so, wie es ist. Perfekt. Bis uns eines Tages die 3 netten älteren Herrschaften der Erbengemeinschaft mitteilen, dass sie das Haus leider verkauft haben. An eine Bauträgerfirma aus dem Münchner Umland. Eine Webseite der Firma gibt es nicht. Auch zu Gesicht bekommen wir niemanden von den neuen Besitzern. Ich nicht, mein Mann nicht und auch unsere Nachbarin Katharina nicht.
Es war halt einfach ein neuer Investor da oder ein neuer Vermieter, dem das Haus gehört hat. Und ja, man hat sich vorgestellt, dass es genauso weitergeht wie bisher.
Also alles weiter so wie bisher? Leider nicht ganz. Kurz nach dem Verkauf unseres Mehrfamilienhauses flattert der erste Brief rein. Und zwar bei allen neuen Mietparteien, auch bei meinem Mann Max und mir.
Hier vom Juni 2013 der erste Brief an alle Mieter. Wie bereits seitens der Firma sowieso informiert, wurde mir die Betreuung des Hauses übertragen. Wurde ich beauftragt, die Wohnungen eingehend zu besichtigen, bautechnisch einzuwerten und für eine Bestandsaufnahme zu fotografieren. Bitte um Terminabsprache von bis und danke.
Auf dem Briefkopf nur der Name eines Mannes, eine private Adresse in einer bayerischen Kleinstadt und eine Handynummer. Es wird nicht klar, in welcher Funktion uns dieser Hausbetreuer, wie er sich selbst nennt, kontaktiert. Als neuer Hausmeister? Als Immobilienverwalter? Bald kommt der nächste Brief. Diesmal etwas dringlicher, Mieterbrief, persönlich. Man bittet um einen dringenden Rückruf. Wieder nur Name und Handynummer. Unser Nachbar Tom aus dem Erdgeschoss googelt schließlich. Es ist ein Makler mit Sitz in München mit einem überraschenden Werbeslogan.
Der erste Supermarkt für Immobilien. Dann habe ich mir nur gedacht, Immobilien, das ist doch kein Supermarkt, ich kaufe doch keine Butter.
Am nächsten Tag treffe ich unsere Nachbarn aus dem 1. Stock links, das junge Pärchen. Sie Studentin, er Handwerker. Max und ich haben ein gutes Verhältnis zu beiden. Ich frage, ob sie diesen Makler schon getroffen hätten. Sie drucksen herum. Und dann erzählen sie, dass sie bald ausziehen werden.
Also die sind ausgezogen, weil sie ausziehen mussten. Die waren ja Teil der Erbengemeinschaft, sie waren mit denen verwandt. Und dann hat man wahrscheinlich, also kann man ja nur mutmaßen, aber direkt beim Verkauf halt das mit ausgemacht, dass die Wohnung direkt freigemacht wird. Dann war die leer.
Der Auszug, also eine Art Bedingung beim Hauskauf? Unser neuer Eigentümer, den wir immer noch nicht kennengelernt haben, wollte wohl eine freie Wohnung. Ein erstes ungutes Bauchgefühl. Nur ein Anflug. Ich sitze mit meinem Mann Max in der Pizzeria, wir reden. Man hört ja ständig diese Horrorschlagzeilen von Entmietungen, von Gentrifizierung und Immobilienhain. Max schüttelt den Kopf. Der Makler will ja nur unsere Wohnung anschauen. Selbst wenn er wollte, der kriegt uns da nicht raus. Wir wohnen seit 12 Jahren hier. Max hat recht. Wir beschließen uns trotzdem, bei einem Mieterverein anzumelden. Nur zur Sicherheit. Wir wenden uns also an Mieter helfen Mietern in München. Am sogenannten Rechtstelefon sagt man uns, dass jeder neue Eigentümer natürlich das Recht hätte, sein neu erworbenes Eigentum anzuschauen. Aber Michael Hofsers, der Geschäftsführer, warnt uns.
Man sollte bei solchen Besichtigungen dann einfach auch immer ein bisschen vorsichtig sein, nicht alleine sein, das heißt einen Zeugen dabei haben, der einfach dabei steht. Es ist im Übrigen auch nicht verwerflich zu sagen, dass man sich in der Wohnung sehr wohl fühlt und dass man dann auch bleiben möchte und da schon seit 20 Jahren wohnt.
Nach einigen Terminvorschlägen und Telefonaten mit dem Makler stimmen wir einem Treffen schließlich zu. Max und ich und auch alle anderen Hausbewohner.
Dann habe ich gesagt, jetzt warten wir mal ab, was der überhaupt will. Der soll doch erstmal seine Vorschläge machen. Was geht's denn eigentlich?
Mehr oder weniger war es ja ein Vorstellungsgespräch.
Unsere Nachbarin Katharina, Rentnerin. Sie erinnert sich noch gut an den aufdringlichen Immobilienmakler.
Ach, Sie haben es sehr schön, eine der schönsten Wohnungen hier im Haus. Und möchten Sie denn nicht mal Eigentum besitzen und so weiter und so fort? Und ja, sich halt umgesehen, allerdings ohne irgendwelche Bilder machen zu können.
Fotos sind nämlich bei einer solchen Besichtigung nur erlaubt, wenn keine privaten Dinge darauf zu sehen sind. Stattdessen stellt der Makler Fragen über Fragen.
Er hat einen ja ausgefragt, was machst du oder was beruflich? Wie stehen Sie zu Ihren Mitbewohnern? Gutes Verhältnis, schlechtes Verhältnis?
Nicht nur für das Privatleben interessiert sich der Makler, sondern auch dafür, ob sich Katharina nicht vorstellen könnte, irgendwann mal auszuziehen.
Ich habe auch nicht die Absicht, irgendwie auszuziehen. Das ist also mein Letztes. Ich lebe zig Jahre schon hier, fast 20 Jahre. Ich bin in Rente, lebe zentral. Ich kann zu Fuß mit dem MVV alles erreichen und möchte auch gar nicht von dem Platz weg.
Der Makler im Anzug, breites Bayerisch und breites Grinsen, hört sich alles ruhig an. Und macht Katharina dann klar, dass es bald laut wird. Dass das ganze Haus umgebaut werden soll, modernisiert, wie er sagt. Was das genau heißt, sagt er nicht. Gleichzeitig immer wieder Beteuerungen. Sie seien ja keine Unmenschen.
Wir wollen ja nur das Beste und ja, und es soll ja alles so bleiben, beziehungsweise nur verbessert werden.
Bei Tom, der mit seiner Freundin im Erdgeschoss lebt, klingt der Makler ähnlich.
Dieser Typ hat ja am Anfang einen auf freundlich gemacht und auf Verständnis und wir wollen sie alle drin lassen und das ist ja für uns eine langfristige Kapitalanlage. Eigentlich wollen wir gar nichts machen und wir wollen ja die Wohnungen nur einzeln verkaufen und sie haben ja ein Vorkaufsrecht und hat eigentlich wirklich gelogen, dass sich die Balken biegen.
Als der Makler schließlich zu meinem Mann und mir kommt, sind wir die Letzten im Haus, die er besucht. Bei uns will er gar keine Fotos mehr machen. Und auch die Wohnung schaut er gar nicht mehr richtig an, wie in seinem Brief noch ursprünglich angekündigt. Im Gegenteil. Als wir ihm unsere Wohnungstüre öffnen, geht er geradewegs durch den Gang in unsere Küche und setzt sich. Unaufgefordert. Bittet um ein Glas Wasser. Es ist heiß, Anfang August. Er kommt gleich zur Sache.
Das hätte dem Herrn dann ganz gut gefallen, dass man dann direkt auskartelt, wie es jetzt weitergeht. Ah ja, schauen Sie mal, da sind die schon ausgezogen und wenn jetzt hier mal die Baustellen losgehen, gell, also sagen Sie halt einmal, was brauchten. Und Moment einmal, über was sprechen wir hier? Sie sind da, um die Wohnung zu beurteilen. Moment, also man muss ja schon nur reden dürfen und so ungefähr lief das Gespräch halt ab. Also höchst unangenehm, dann relativ schnell tatsächlich auch so ein latentes Drohen. Eben halt dieses, muten Sie sich das jetzt fein nicht zu und jetzt könnte man ja noch einen guten Deal machen oder mit einer netten Summe rauskommen, gell? Also so in die Richtung hat er formuliert.
Max und ich sind baff. Nachdem der Makler unsere Wohnung verlassen hat, müssen wir uns erst einmal sortieren. Eigentlich wollte er doch nur mal kurz unsere Wohnung anschauen. Und jetzt das? Wir sollen Geld nehmen und ganz schnell ausziehen? Bei uns wird er zwar nicht konkret, aber ein Nachbar erzählt uns später, dass er ihm 1.500 Euro geboten hat. Bei einem anderen waren es offenbar 3.000 Euro, dafür, dass man sofort auszieht.
Das war wirklich so ein, boah, was war das denn jetzt? Und man hat sich auch so blöd gefühlt, obwohl wir eigentlich jetzt nichts falsch gemacht haben, aber er hat uns halt die ganze Zeit so hingestellt, als wären wir jetzt so renitente Sturköpfe, die einfach nicht der Realität ins Auge sehen. Also machen's doch keine Dummheiten, so.
Vor 3 Monaten wussten wir noch nicht einmal, dass unser Mehrfamilienhaus überhaupt den Eigentümer gewechselt hat. Da hatten wir 12 Jahre in unserer Wohnung gelebt und wollten das auch noch länger tun.
Also schon Drohgebärde immer gerne, aber wenn man konkret nachgefragt hat, wann wird was gemacht und wollen sie die verkaufen und dann immer nur rum, ach, das wird man sehen und das muss sich zeigen und auf einmal war es alles wieder ganz blumig und...
Also, um was ging es eigentlich bei dem Treffen?
Das ist eine Mutmaßung, aber ich stelle mir vor, dass diese ganzen Kontaktaufnahmen und dieses Abfragen schon dazu dient, wie so eine Art Profile von den Mietern zu erstellen halt.
Welche Mieter hier wohnen, was können sie sich leisten, wie sind sie finanziell bestückt, kann man mit denen was anfangen oder sollte man besser vielleicht auf die Mieter verzichten und sie elegant entfernen, wie schwach sind sie?
So, dass man sich vorstellen kann als Eigentümer, naja, da geht es übers Geld und da müssen wir ein bisschen die Schraubzwingen anziehen. Das ist eine Mutmaßung, aber ich kann es mir wirklich sehr gut vorstellen.
Der Makler will also herausfinden, mit wem er es im Haus zu tun hat und wie leicht oder schwer es wird, uns alle herauszubekommen.
Für die Vermieter ist es natürlich von Interesse, wenn man eine leere Wohnung hat.
Das ist nochmal Michael Hofses von Mieter helfen Mietern.
Insbesondere wenn der Verkauf ansteht, lässt sich natürlich besser verkaufen, teurer verkaufen, wenn die Wohnung leer ist und nicht der neue Eigentümer womöglich dann noch die Mieter versuchen muss rauszukriegen.
Weil die Immobilienpreise so angestiegen sind, lohnt es sich fast immer, die sogenannten Bestandsmieter loszuwerden. Besonders lukrativ ist das natürlich in München und im Münchner Umland, aber auch in anderen wirtschaftlich erfolgreichen Städten wie Augsburg, Ingolstadt oder Würzburg. Allerdings einfach so den Mietern kündigen, darf ein Investor auch nicht. Er braucht triftige Gründe und es gibt Grenzen. Und noch viel wichtiger, wenn er die Mietwohnungen als Eigentumswohnungen plötzlich einzeln verkaufen möchte, also bei einer sogenannten Eigentumsumwandlung, gibt es eine gesetzliche Kündigungssperrfrist von 3 Jahren. In München ist sie sogar noch länger. Hier noch einmal Michael Hofses vom Mieterverein.
Also Kündigungssperrfrist bedeutet, dass in Gebieten mit begrenztem Wohnraum, mit Wohnungsmangel, es die Möglichkeit gibt, dass die Kündigungssperrfrist 10 Jahre beträgt. Das heißt, diese Frist, die beginnt zu laufen, wenn die Wohnung aufgeteilt wurde in Eigentumswohnungen und verkauft wurde. Voraussetzung dafür ist, dass der Mieter schon in der Wohnung war.
Theoretisch haben wir also das Recht, noch volle 10 Jahre in unserer Wohnung in München zu bleiben, wenn unser neuer Eigentümer die Wohnung verkauft. Theoretisch. Wenn die Umstände uns praktisch nicht dazu bringen, vorzeitig auf unser Recht zu verzichten.
Wenn man jetzt mal von den unlauteren Mitteln aus, die es gibt für eine Entmietung, da ist so ein Klassiker, dass dann mal so die Heizung und das warme Wasser im Winter ausfällt. Oder dass man permanent mit Abmahnungen und Kündigungen überzogen wird. Das legale Mittel, und das ist das, was sicherlich häufiger vorkommt, ist die umfassende Modernisierung. Mit der Konsequenz Lärm, Dreck, Haus eingerüstet und vor allem natürlich erhebliche Mieterhöhung nach Abschluss der Arbeit.
Mir wird langsam klar, dass es uns tatsächlich erwischt hat. Dass wir jetzt auch betroffen sind. Von einer möglichen Luxussanierung, vom Immobilienwahnsinn in der Hauptstadt des Geldes in München. Kurz nachdem der Makler uns Mieter alle daheim besucht hat, geht es schon los. Ein Gerüst wird vor unserem Haus bis in den vierten Stock aufgebaut und die Außenfassade neu gestrichen.
Das nächste, an was ich mich sehr deutlich erinnere, war, wir waren im Urlaub, kamen zurück und dann war ein über drei Stockwerke reichendes, langes Banner an unserer Außenfassade angebracht, so ähnlich wie es halt große Geschäfte haben, Wohnungen zu verkaufen. Also irgendwo formuliert, als würde das Haus leer stehen. Völlig absurd und das war auch echt so stark, weil dann vor dem Haus bilden sich ganze Trauben von Menschen wie an der Brotausgabe in der Wirtschaftskrise so ungefähr. Und ach, Sie wohnen hier? Ja, ja, was, da kann man mal rein und so. Und nein, hier ist nichts.
Die nächsten Tage müssen wir immer wieder Menschen davon abhalten, in unser Haus hineinzumarschieren. Wir haben sofort den Verdacht, dass das riesige Banner auch Strategie sein könnte, uns einzuschüchtern.
Natürlich dann die Jüngeren der Hausgemeinschaft haben im Internet recherchiert. Ich weiß damals, meine Wohnung sollte für 70 Quadratmeter 765.000 Euro kosten.
Und nicht nur das. Unser neuer Eigentümer bietet über den Makler Luftschlösser an. Wohnungen in unserem Haus, die gar nicht existieren. Oder sollte ich besser sagen, noch nicht existieren.
Da wurden also über 100 Quadratmeter Lofts für siebenstellige Summen angeboten, ja, und es war überhaupt nicht klar, dass sowas überhaupt zulässig ist. Dinge praktisch auf dem Markt anzubieten, die es gar nicht gibt, das ist ja total absurd eigentlich.
Altbau mit tollen Balkonen in bester Lage, alle Baumaßnahmen wurden eigentlich schon genannt, die er uns mündlich bereits zugesagt hatte.
Ich habe diese Wohnung gesehen für 5,25 oder irgend sowas in der Gegend, Millionen,
sagt unsere Nachbarin vom Haus gegenüber. Als wir das sehen, können wir gar nicht anders als zu lachen. Unsere 70 Quadratmeter Wohnungen sollen schicke Lofts werden? Für über 5 Millionen Euro? Echt jetzt? Wir werden neugierig. Im Netz finden wir diverse Artikel über unseren Makler. Da steht, dass es das Geschäft der Zukunft sei, Wohnungen ohne Exposé, ohne Grundriss zu verkaufen. Die Nachfrage sei so groß, sagt unser Makler in einem Zeitungsartikel, er könne sogar eine Gebühr nur für Wohnungsbesichtigungen kassieren. Dazu Kommentare im Netz. Vorsicht, absolut unseriös und Nepper-Schlepper-Bauernfänger. Langsam vergeht uns das Lachen. Jahre später finde ich übrigens heraus, dass dieser Makler an einem millionenschweren Bauprojekt am Kaspischen Meer beteiligt ist. Er baut dort ein riesiges Luxus-Beach-Resort mit einer eigenen Insel für reiche Ölmagnaten. Der Makler kontaktiert uns immer wieder, taucht auf einmal mitten im Hausflur auf, fragt nach, ob wir uns schon eine Summe überlegt hätten, für die wir endlich ausziehen würden. Unser Berater vom Mieterverein rät zur Vorsicht. Das unverbindliche, mündliche Einzelgespräch im Hausflur, das sei Teil der Strategie.
Am besten noch ohne Zeugen. Dann steht im Zweifelsfall Aussage gegen Aussage. Von daher immer da vorsichtig sein und nur schriftlich. Einem Makler oder auch dem Vermieter die Handynummer zu geben, mei, kein schlauer Zug. Ja, geht es ja dann nur darum, dass man dann das Handy dann halt auch den ganzen Tag anhat, muss man ja inzwischen und dann klingelt es halt auch zu den ungünstigsten Momenten. Also von daher dringend von abzuraten.
Leider kommt dieser Rat zu spät. Ich habe den Makler bereits von meinem Handy aus angerufen, ohne unterdrückte Nummer. Jetzt meldet er sich fast täglich bei mir, auch in der Arbeit. Ich entschuldige mich bei meinen Kollegen in einer Redaktionssitzung und gehe kurz raus. Wie viel Geld? Wie viel? Möchte er gleich wissen. Ich habe die Warnungen unseres Rechtsberaters im Kopf und antworte möglichst knapp. Machen Sie uns ein Angebot, wenn Sie wollen, dass wir ausziehen. Denn wir wollen nicht ausziehen. Und zwar bitte schriftlich, per Post. Meine E-Mail-Adresse möchte ich ihm natürlich nicht auch noch geben. Der Makler schreit mich durchs Telefon an. Schriftlich, per Post. Hallo? Kein Mensch kauft heute mehr Briefmarken. Sie Hexe, Sie nerven mich. Ich lege auf, atme tief ein, versuche mich zu sammeln und gehe zittrig zurück in die Redaktionssitzung. Bei unserem Nachbarn Tom treibt es der Makler noch weiter.
Er hat auch geklingelt bei mir mehrfach. Situation war folgendes, war im Sommer. Meine damalige spanische Freundin liegt im T-Shirt und in der Hose auf einer Liege im Hinterhof. Und dann geht er hin und sagt, schöne Frau, was machen Sie hier so alleine? Dann sagt sie so, wer sind Sie überhaupt? 5 Minuten später, nachdem die wieder reingegangen ist in die Wohnung, hat er geklingelt. Sie wollte sich gerade umziehen, öffnet im Bademantel. Dann sagt er, sehr schön, darf ich reintreten? Mich hat dann meine spanische Freundin angerufen und gefragt, was das für ein Benehmen ist und wer das ist. Und vor Gericht hat dieser Typ dann ausgesagt, sie hätte sich nackt auf dem Präsentierteller präsentiert im Hof und das wäre eine Einladung für ihn gewesen, doch da mal nachzuklopfen.
Toms Fall wird also vor Gericht landen. Dazu später mehr. Jetzt versucht er erst einmal, sich direkt an unseren neuen, noch nie gesichteten Hauseigentümer zu wenden.
Ich habe mich dann beschwert bei ihm und habe ihn auch mit einer Anzeige gedroht und dem wurde der Auftrag entzogen.
Der Vermieter beendet also die Zusammenarbeit mit dem zweifelhaften Makler. Immerhin ein Etappensieg. So fühlt es sich inzwischen an, wie ein Marathon, bei dem man auf einmal mitlaufen muss, ohne zu wissen, wie man da eigentlich hineingeraten ist. Allerdings, der Makler hat ganze Arbeit geleistet, auch wenn er jetzt weg ist. Alle Bewohner im Haus sind verunsichert und reden über nichts anderes mehr als über den möglichen Verkauf ihrer Wohnungen. Jeder fragt den anderen, ob er oder sie Geld nehmen würde, um auszuziehen. Und wenn ja, wie viel? Misstrauen entsteht. Flurfunk im Hausgang. Dann, Mitte September, ein Brief, in dem unser neuer Hauseigentümer mir 10.000 Euro anbietet, wenn Max und ich sofort ausziehen. Wir ignorieren den Brief, denn wir wollen da wohnen bleiben, wo wir wohnen. Dass der dauernde offensive Kontakt natürlich auch gezielte Strategie sein könnte, auf diese Idee kommen wir nicht. Alles ziemlich typisch und systematisch, sagt Michael Hofses von Mieter helfen Mietern.
Das ist der Aufbau von einer Druckkulisse. Der Aufbau von Druck und Stress, der dann in der Tat oft auch so kommt.
Wir sollen versuchen, gelassen zu bleiben, Distanz wahren.
Du bist so hilflos. Du bist dem Ganzen so ausgesetzt, dieser Willkür. Die aber der andere sagt, ach nee, das ist doch alles, wir wollen Ihnen doch gar nichts Schlechtes. Nein, nur das Beste für Sie. Überlegen Sie doch mal. Es ist ein Psychoterror gewesen. Es ist schon ein Psychoterror.
Diese ganzen kleinen Feinheiten, die halt dazwischenlaufen, die bekommt ja keiner mit. Die bekommt ja nur derjenige mit, der betroffen ist oder Leute, die einfach viel dort sind oder viel mit demjenigen zusammen sind und einfach diesen Zustand mitbekommen.
Was wir noch nicht wissen, das war erst der Anfang, das Vorgeplänkel. Was jetzt folgt, wird noch Monate dauern. Eine Baustelle, die sich durchs ganze Haus fressen, klopfen, sägen, hämmern wird. Am Ende werden wir in einem Haus voller Bauschutt sitzen, monatelang ohne Heizung und teilweise im Dunkeln.
Das war plötzlich dann dunkel. Du bist einfach eingesperrt. Ich dachte mir, nicht mit mir, nicht mit mir, das stehst du durch.
Unsere Nachbarin Katharina wird versuchen, ruhig zu bleiben, nicht die Nerven zu verlieren. Doch wir alle im Haus, alle noch verbliebenen 8 Parteien, werden die Baustelle unterschätzen. Und mit ihr die ganze Situation. Das war die Radio-Doku. Mit dem ersten Teil der Serie Der Kampf um meine Wohnung von Miriam Garufo. Wie es weitergeht, in der nächsten Folge. Alle Folgen gibt es im Radio-Doku-Podcast oder in der ARD-Audiothek.